Na endlich, eine neue Episode Naturzwitschern ist online. Sorry, dass ich mir ein bisschen Zeit gelassen habe. Mein Name ist Volker Starke und diesmal durfte ich den Natur- und Wildtierfotografen Aiko Suktulak zu seinen Fallen begleiten. Nein, keine Fallen, in denen Tiere festgesetzt werden, sondern Kamerafallen, die er in den Wäldern rund um seinen Wohnort platziert hat und natürlich regelmäßig kontrollieren muss.
Habe ich gesehen, dass eine Eule, also ein Waldkauz, auf dem Gehäuse der Kamerafalle saß. Für 10 Minuten. Ja? Sie hätte sich mal ruhig vor die Kamerafalle setzen können.
Auf dem Weg zur Falle unterhalten wir uns über seine Arbeit als Natur- und Wildtierfotograf, seine Projekte und Ziele, aber auch darüber, woher seine tiefe Verbundenheit zu den Tieren kommt, die ihn immer wieder nach draußen führt und ihn manchmal auch in seine Träume folgt. In unserem Gespräch könnte nicht so ganz klar herauskommen, was der Unterschied zwischen einer Wildtierkamera und der Kamerafalle von Aiko sein könnte. Die Wildtierkamera, die er nur zur Überwachung seiner eigentlichen Kamerafalle aufhängt, ist ein wasserdichter kleiner Kasten mit einem Bewegungsmelder und einer Infrarot-Nachtsichtkamera. Seine eigentliche Kamerafalle aber besteht aus einem empfindlichen Sensor auf einem Stativ, der erkennt, wenn ein Tier sich im Zielbereich befindet. Dazu kommen Fotoblitzgeräte für das richtige Licht und das Ganze ist dann mit einer Spiegelreflexkamera in einem wetterfesten Kasten verbunden. Nur so ist dann die Superqualität seiner Aufnahmen zu erreichen, die ich euch bei Instagram unter Podcast Naturzwitschern auch zeigen darf. Und jetzt viel Spaß beim Naturzwitschern mit Aiko Suktulak.
Ja, hallo Aiko. Schön, dass das geklappt hat heute.
Hallo, ja, ich freue mich.
Ja, was haben wir denn heute vor? Sag doch mal.
Genau, wir gehen heute zu einer meiner Kamerafallen am Waldrand und prüfen mal, was da so an tierischen Besuchern vorbeigekommen ist.
Du hast jetzt einfach eine Kamerafalle da vorne in den Wald gestellt. Machst du sowas öfter?
Ja, sehr regelmäßig. Ich habe 6 Stück draußen im Feld im Moment. Okay. Und einfach so rausstellen ist leider nicht. Ist auf jeden Fall immer mit ein bisschen Scouting vorher verbunden. Also gucken, wo sind die Tiere unterwegs. Bisschen Spuren lesen, vielleicht noch eine Wildkamera vorher aufsetzen und dann aber auch... Es ist halt genehmigungspflichtig, die aufzustellen, die Kameras. Und das heißt, das ist entweder mit den Pächtern oder der Naturschutzbehörde abzustimmen vorher. Und dann kann man die installieren, sage ich mal.
Warum machst du das?
Weil damit Einblicke in die Natur geschaffen werden können, die sonst nicht möglich sind. Also zum einen kann man damit bei Nacht fotografieren. Und zum anderen, da die Tiere ja nicht gestört werden durch menschliche Anwesenheit. Hier war ich mal kurz einmal Spaziergängern aus hier.
Genau.
Hallo.
Moin.
Da die Tiere nicht durch menschliche Anwesenheit gestört werden, sind quasi auch Einblicke möglich, die sonst nicht möglich sind. Und auch das Tier im Lebensraum zu zeigen mit einem Weitwinkelobjektiv. Das ist auf die Art und Weise realisierbar.
Okay. Man muss dazu sagen, uns sind gerade 2 Väter mit Kinderwagen entgegengekommen. Ne?
Ja,
also sieht man ja eher selten.
Ja, es ist so, das stimmt.
Ja, genau.
Das ist ein schönes Bild, kann ich mich dran gewöhnen.
Im günstigsten Falle sammelst du da wunderschöne Bilder ein an den Kamerafallen. Aber was machst du dann mit den Bildern?
Ja, das ist unterschiedlich. Zum einen wandeln sie sich natürlich ins Archiv, weil auch viel Unfug dabei ist. Also da ist auch nicht jeder Schuss ein Treffer, sage ich mal. Also vielleicht erkläre ich erstmal kurz, was so eine Kamerafalle überhaupt ist.
Ja,
das bedeutet, das ist eine Spiegelreflexkamera.
Wir haben ja Zeit. Der Wald ist ja noch ein Stück entfernt.
Richtig, genau. Die gekoppelt ist mit einem Bewegungsmelder oder einer Lichtschranke. Und damit lösen Tiere die selber aus. Es ist quasi eine Wildlife-Fotobox. Und die. Ja, das bedeutet aber auch, dass nicht immer nur das Tier, das quasi, das man sich wünscht, da drauf ist, sondern auch Mäuse oder Vögel oder Spaziergänger, die können das auslösen. Spaziergänger im Idealfall nicht, weil da, wo Menschen vorbeilaufen, will man keine Kamerafalle stehen haben, weil im Zweifel ist sie sonst futsch. Oder beziehungsweise ist es halt auch so, dass natürlich das halt datenschutztechnisch nicht möglich ist oder nicht zulässig. Und dementsprechend müsste man dann großflächig Schilder aufstellen. Hier, Vorsicht, Fotofalle, bitte nicht weiterlaufen oder nicht reinlaufen und so weiter.
Ja.
Und wenn doch mal ein Mensch drauf ist, dann lösche ich das Foto halt.
Ja, okay.
Genau, und sonst sind die Bilder dazu da, im Idealfall zu veröffentlichen, um damit, also die sind einmal für das, gibt es ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Fotojournalisten Max Käsberger, wildesnachtleben.de, wo wir, das war quasi das erste Projekt mit der Kamerafalle, was ich gemacht habe. Da haben wir das gemeinsam ausprobiert, wie das alles funktioniert. Das wird jetzt demnächst auch hoffentlich, also es gibt eine Homepage, wo das drauf ist,
ja,
und demnächst vermutlich im Greenpeace-Magazin zu sehen sein.
Oh, also das sehr gut. Haben die euch angesprochen, oder?
Ja, wir haben bei denen, wir waren Klinkenputzen.
Okay.
Wir haben ganz vielen Magazinen das Projekt vorgestellt und jetzt hat es geklappt. Es gibt ein Layout, wo die Bilder drin sind und alles weitere folgt.
Okay.
Also das heißt, das wird zu sehen sein. Ja, und ansonsten habe ich zum Beispiel mit dem BUND, ich bin mir auch sicher, dass der BUND ist, bei der Lokstock-Kartierung mitgemacht. War es
vielleicht doch der Nau?
Nein, man weiß es nicht. Nee, die haben es nicht so mit Vögeln.
Ach so.
Wildkatzen sind eigentlich keine Vögel, könnte man sagen.
Nein, kann man so sagen.
Na, ja. Richtig. Also, wobei der Nabu macht ja auch Säugetiere, aber irgendwie das ist für mich immer miteinander verknüpft. So kann ich mir das dann doch herleiten,
so,
ob es jetzt der Nabu oder der BUND sind. Die einen sind die Blauen, die anderen sind die Grünen und die Blauen machen mehr mit Vögeln und die Grünen mehr mit Säugetieren.
Okay.
Also, okay. Genau.
Also es war der BUND.
Ja, es war der BUND. Genau, und die Lokstock-Kartierung habe ich da begleitet, das heißt, es wird einen Stock mit Baldrian eingesprüht und dann Wildkatzenhaare daran im Idealfall gefunden, weil die Katze sich daran reibt.
Aha.
Und da habe ich dann auch die Kamerafalle eingesetzt, um zusätzlich zu den DNA-Daten quasi auch noch Bildmaterial zu gewinnen.
Mhm.
Und ja, genau. An den Wildkatzen bin ich auch nach wie vor dran. Es stehen noch einige Kamerafallen rum, um da noch weiteres Bildmaterial zu sammeln, dann ein schönes Projekt noch draus zu machen. Und ja, genau.
Und du bist professioneller Naturfotograf.
Ja, genau. Zurzeit noch im Nebenerwerb, aber ich arbeite dran.
Okay.
Also ich geb Workshops, mache jetzt die erste Fotoreise auch im Mai nach Österreich in die Alpen.
Okay.
Und mit so weitere in Planung.
Fokus Pokus oder wie hieß das?
Genau, Fokus Pokus Workshops Hannover ist da mein Partner. Und genau, es sind 3 weitere Reisen noch in der Mache. Und es wird wieder Workshops im Vogelpark Walsrode geben. Das ist quasi dann der Einsteiger-Workshop in die Vogelfotografie.
Okay, und was macht ihr da genau in Österreich? Weiß man das schon?
Ja. Das weiß man schon, weil ich schon auf einem Scouting-Trip vor Ort war,
aha,
da die Ranger vom Nationalpark Hohe Tauern kennengelernt habe, mit denen wir da zusammenarbeiten werden. Und dann gibt es hoffentlich Fotos vom Bartgeier, der da wieder angesiedelt wurde.
Oh, wow.
Und also es gab schon ein paar Fotos, die nisten da und die dementsprechend kann man davon ausgehen, dass sie auch nächstes Jahr wieder da sind.
Mhm.
Und die versuchen seit ein paar Jahren da zu brüten, was aber nicht funktioniert. Also sie legen immer Eier, aber die
sind
die Jungen, die Jungvögel kommen nicht durch. Also es sind halt vermutlich, weil es unerfahrene Jungvögel sind selber, die da die Brutversuche starten. Aber es ist nicht hundertprozentig geklärt.
Mhm.
Auf jeden Fall sehr spannend. Mal gucken, ob es dann nächstes Jahr was Neues gibt. Und ja, sonst helfen die Ranger quasi im Nationalpark, die Tiere zu finden, da die jeden Tag da unterwegs sind und ich mache dann quasi die, ja, helfe den Teilnehmern dann bei der Bildgestaltung mit der Technik.
Ja.
Wir machen Nachbesprechungen, sind da untergebracht in einem Gasthaus. Also es wird gut.
Gibt es da eine große Nachfrage?
Ja, grundsätzlich schon, da der Markt Naturfotografen stetig wächst, was natürlich auch nicht immer unproblematisch ist. Aber die, ja, natürlich jetzt Corona-bedingt, sich jeder zusammenreisen, dass Reisen etwas kompliziert ist. So.
Okay. Warum ist das problematisch, wenn sich so viele Fotografen mit der Natur beschäftigen?
Ja, grundsätzlich erstmal nichts. Die Frage ist halt, inwiefern, also es gibt immer eine Diskussion um Ethik in der Naturfotografie, sprich zum einen, wo wird fotografiert, wie viel Rücksicht wird genommen auf die Tiere oder auf die Pflanzen. Ja, wenn dann irgendwie eine ganze Horde Fotografen über eine Orchideenwiese stampft, dann war es das möglicherweise mit den Orchideen oder zumindest mit der restlichen Vegetation. Und ja, das ist eben gerade auch in Zeiten von Instagram und Co. sehr wichtig, da dann zum einen natürlich grundsätzlich rücksichtsvoll zu sein, zum anderen aber natürlich auch vielleicht Standorte nicht publik zu machen, weil das dann regelmäßig schon dazu geführt hat, dass gewisse Standorte halt total überlaufen waren.
Okay. Und du hast mit 6 Jahren deine erste Lochkamera selber gebaut und hast dann den Bereich der Fotografie für dich entdeckt?
Ja, so in etwa, genau. Also ja? mein Vater hat das Fotolabor in der Schule geleitet, in der er gelehrt hat. Und da bin ich dementsprechend schon seit Kindesbeinen quasi mit der Fotografie in Kontakt.
Ah,
also
cool.
Wir haben auf jeden Fall auch eine Lochkamera gebaut, aber die, wie alt ich war, das weiß ich natürlich nicht.
Ja.
Und es gibt auf jeden Fall ein Video von mir als Jugendlichen, wo ich in Norwegen einen Otter fotografiere mit der Analogkamera von meinem Vater.
Okay.
So, leider sind die Fotos verschollen davon, aber irgendwie gab es da immer eine Verbindung. Ich hatte eigentlich immer Kameras irgendwie griffbereit. Ich glaube, dann irgendwann als Student gab es dann so eine kleine Pause, wo ich dann irgendwie anderweitig beschäftigt war und Natur und Fotografie nicht mehr so eine große Rolle gespielt haben. Aber ich war auch eigentlich halt ein absolutes Draußenkind. Und da sitzen zwei Gänse, würde ich sagen, auf dem Feld. Moment, oder?
Nilgänse?
Ja, genau, zwei Nilgänse, genau.
Ja.
Ja, die üblichen Verdächtigen. Genau. Und ja, wir haben halt mal Campingreisen durch Europa gemacht mit einem VW-Bus. Meine Familie, also meine Geschwister, meine Eltern und ich. Meine Cousins teilweise auch noch. Und dann, das heißt, da habe ich alles, was in der Natur zu holen war, mal ausprobiert. Und dann
richtig schöne Abenteuertrips mit der ganzen Familie.
Ja, genau. Ja. Mit Kanu und Bergsteigen und Tauchen und was man machen kann.
Ja, wow.
So. Ja, total großartig. Und dann hat sich das natürlich so auch in die Freizeitgestaltung niedergeschlagen. Sprich, wir haben halt hier dann auch in den Wäldern der Umgebung irgendwie Buden gebaut, bis wir 15 waren und oder 16 vielleicht sogar, und haben halt auch hier dann mit den Rädern die Natur erforscht. Und gerade mein Bruder und ich haben auch viel Naturbeobachtung gemacht, oder ich habe geangelt, dann haben wir die Fische seziert, und also da wurde quasi so eine große Basis gelegt.
Also es wurde alles getan, damit du einen guten Naturkontakt halt bekommst.
Genau, quasi alles große Vorbereitung dafür, mal Naturfotograf zu werden, auch wenn ich zwischendurch nicht wusste, dass ich das will.
Ja.
Also vielleicht schon, aber ich glaube, ich habe es mir nicht erlaubt, das zu träumen sozusagen. Also weil ich bin quasi mit Geos aufgewachsen, die lagen immer bei meiner Oma irgendwie aus. Und
die grünen Hefte.
Genau, ne? So. Ja. Und dann, das hat mich auf jeden Fall immer total gereizt. Also da so, wenn, ich glaube, mein Jugendtraum wäre gewesen, dann halt entweder Archäologe zu werden oder irgendwie vielleicht Biologe, aber wenn, dann natürlich irgendwo vielleicht in Afrika oder irgendwo, wo es halt ein bisschen aufregender ist. Oder halt der Fotograf, der die begleitet, ne?
Ja,
aber irgendwie ist das dann verloren gegangen. Und dann habe ich Geodäsie und Geoinformatik studiert.
Sag mal ganz kurz, was Geodäsie ist.
Ja. Geo was? das hieß früher mal Vermessungskunde oder Vermessung.
Okay. Also, ja.
Genau. Und da habe ich auch lange Zeit gearbeitet und hatte dann einen Burnout und Depressionen und habe dann gesagt, okay, so geht das nicht weiter. Nee. Ich brauche irgendwie was Neues. Ich muss mehr draußen sein, mehr in der Natur, weg vom Monitor. Und ja, so hat sich das dann vertieft mit der Fotografie. Und dann, nachdem ich die erste Ricke mit Kitzen fotografiert habe, dann war klar, okay, ja, ich habe auch mein Faible da für die Tier- und Vogelfotografie dann auch später gefunden. Und ja, seitdem also
da,
bin ich dran.
Da war die Begeisterung einfach so groß, das Gefühl so stark, dass du nicht mehr davon lassen konntest.
Ja, genau. Das kann man so sagen, ja. Und dann habe ich immer jede freie Minute quasi damit verbracht, Tiere zu finden, draußen zu sein. Und für den Fall, also irgendwann kam dann noch die Idee dazu, naja, ich kann ja, weil ich dann zwei Töchter hatte,
ja.
Oder die habe ich natürlich auch immer noch zum Glück,
ja.
Dann nicht mehr immer draußen sein konnte, kam dann die Idee mit den Kamerafallen auf, damit
okay.
Quasi auch die,
ja, okay.
Und damit dann auch quasi noch, wenn ich mit meinen Töchtern Zeit verbringe, immer noch fotografieren kann.
Ja.
Ja, hat sich gelohnt, da die Zeit zu investieren, würde ich sagen. Also sind schon viele, viele großartige Aufnahmen auf die Art und Weise entstanden.
Ja, aber wenn man jetzt so auf deine Internetseite schaut und sich das alles so anhört, dann machst du aber beides jetzt parallel, oder? Also du bist schon mit deiner Kamera draußen unterwegs und hast gleichzeitig auch noch die Kamerafallen.
Ja, auf jeden Fall.
Was waren denn so die Highlights im letzten Jahr bei deiner Naturfotografie? Du bist hauptsächlich in Deutschland unterwegs, oder?
Ja, genau. Also gerade momentan, ich denke, ja, also ich finde es schon immer schwierig, einfach für die Fotografie ewig viel rumzureisen.
Ja.
Das versuche ich dann schon immer möglichst gut zu begründen und dann Trips zu machen, die sich auch lohnen, wo ich dann länger vor Ort bin. Und genau, aber auch das gilt sowohl für Deutschland als auch für die Möglichkeiten, international zu reisen. Und ja, wir müssen jetzt so ein bisschen Querfeld ein.
Ah ja,
an der Wildruhezone lang. Und
hier übers Feld, oder?
Ja, genau. Ja, ja, sehr gut, dass du das nochmal erwähnst, für die zuhören. Dass hier, falls wir jetzt ein bisschen mehr schnaufen als vorher, dann liegt es am schweren Gelände.
Das wäre ein bisschen stark warm, genau.
Hier sind auch ein Rehe unterwegs und Wildschweine.
Ja, also sieht man gut, ne?
Dass ja,
gerade
ja, hier
Matsch. Parallel laufen, ja.
Das ist echt, echt super. Wir sind tatsächlich aber heute vorwiegend Rehe. Ja, hier ist auch der Wechsel, ne? Die wechseln hier in den Wald rein.
Ja.
Hier kann man ein bisschen besser laufen als in der tiefen Erde. Genau, ja, also ich glaube tatsächlich, mein Highlight war die Hirschbrunft dieses Jahr in Mecklenburg-Vorpommern.
Oh, wow.
Weil da war ich dann 5-6 Tage, hab im VW-Bus kampiert, nahe der Brunftwiese, bin dann morgens und abends immer zum Fotografieren raus. Und das, ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Zumal es irgendwie schöne Nebelmorgende gab und dann im Gegenlicht der aufgehenden Sonne so rot, orange, rosane Bilder entstanden sind der Hirsche, auch wenn es eher so die Vorbrunft war. Also es gab irgendwie noch kaum Kämpfe.
Ja.
Und ja, es hat sich definitiv trotzdem gelohnt.
Also es hat sich so toll angefühlt wegen der Präsenz der Hirsche jetzt in dem Augenblick, oder was war das Besondere noch?
Ja, schon auf jeden Fall auch die Präsenz der Hirsche und einfach dieser schwere Geruch dann,
okay,
des Wildes, der in der Luft hing, und dann irgendwie die Erde, die bebt, wenn das Ganze, die ganze Hirschfamilie quasi vorbei galoppiert, oder dann halt irgendwie plötzlich man den Hirsch im Wald fegen hört, also das heißt sein Geweih reiben an der Vegetation. Ja. Und ja, also es waren einfach großartige Begegnungen, aber auch halt die Stimmung im Nebel, wenn man im Dunkeln quasi an den Ansitzplatz geht und dann irgendwann so Stück für Stück hell wird und dann die Silhouetten der ersten Hirsche zu sehen sind. Und ja, das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl.
Und als Naturfotograf, da muss man auch gut warten können, oder?
Ja, definitiv. Also an der Stelle ist es sehr, ja, sag ich mal, vorhersehbar gewesen, wo die wann auftauchen. Und trotzdem ist es dann wichtig, dass man halt eine Stunde vorher, bevor man die Begegnung erwartet, mindestens da ist.
Ja.
Damit dann auch Ruhe eingekehrt ist und die Tiere dann auch wirklich auftauchen und man nicht irgendwie durch seine Anwesenheit die Tiere dann davon abhält, den Brunftplatz zu betreten. Auch hier sind Füchse und Dachse ganz aktiv und die graben hier in der Böschung quasi ihre Bauten. Das ist ein verhinderter Fuchsbau.
Ein verhinderter?
Ja, also er ist vielleicht schon temporär eingezogen gewesen, aber ist kein Wurfbau gewesen.
Okay, und jetzt sind andere drüber getrampelt,
ja,
ne?
Genau,
andere Tiere.
Ja, genau.
Okay. Und
hier auf der anderen Seite ist eine große Dachsburg mit mehreren Ein- und Ausgängen. Und in der Nähe davon, von einem der Ausgänge, also von einem der inaktiven Ausgänge, da steht die Kammerfalle dann.
So, okay, also das Loch, was wir jetzt vor uns sehen.
Genau, das hat auf jeden Fall auch ein Fuchs gegraben. Das sieht man daran, dass es keine Röhre gibt, zum Eingang führt. Ne?
Ja.
Und dass es relativ klein und rund ist. Und die Eingänge zum Dachsbau, die sind eher oval. Und da gibt es diese Rinne, die da reinführt, weil die Dachse immer ihr Polstermaterial rausholen und reinholen da.
Also jetzt so klein kommst du mir gar nicht vor. Also so 25 cm Durchmesser hat das schon, oder?
Ja, würde ich sagen, kommt hin. So, aber der Dachs, ne? Würde ich noch mal 10 cm drauf.
Ja?
Ja,
ja, okay.
Die sind ja ein bisschen klobiger, sag ich mal. Ah, da hinten springt gerade ein Reh ab. Übers Feld.
Ja. Und das hier ist jetzt so ein Wald, wo du auch als Kind unterwegs warst?
Nee, hier nicht.
Nee.
Das ist quasi ein... Also wir sehen da hinten der eine Wald, in dem... war ich unterwegs eher.
Okay.
Hier, so weit sind wir nicht rübergekommen. Da ist es schon das Revier von den Kindern vom nächsten Dorf gewesen quasi.
das war die andere Gang.
Richtig. Es gab nie feindliche Kontakte sozusagen. Aber natürlich haben wir natürlich immer gemutmaßt, dass die wieder irgendwo unterwegs waren und beziehungsweise die Spuren von denen gefunden. Und
ja, Mensch, hier ist aber echt ein viel friedliches, los, ne? Also hier ist ja... Da vorne ist was passiert, da ist gebuddelt worden.
Ja, genau. Also das sind jetzt tatsächlich auch die Eingänge zum Dachsbau.
Mhm.
Also die sind leider halt auch schon ein bisschen zusammengefallen teilweise. Aber man sieht halt auch daran, dass da so viel Sand rausgeholt wurde, dass es halt der Dachs ist. Ne? Hier vor dem einen ist ja ein riesiger Berg.
Ja.
Und mitunter ist es so, dass die Dachsburgen richtig meterhohe Burgen eben sind, ne? Mit 10 Ausgängen und mehr teilweise. Und der hier hat ja auch wahrscheinlich so um die 10 Eingänge. Davon sind aber auch viele, viele inaktiv, also dass da wirklich dann schon auch Äste drauf gefallen sind und ähnliches.
Aber wenn da so viel rausgeholt wird, dann sind die auch sehr tief.
Ja, genau. Ja. Also zumindest gibt es halt eine Vielzahl an Räumen und Gängen und die gehen meist nicht unglaublich tief unter die Erde, sondern die gehen nur so tief unter die Erde, dass quasi das ganze Jahr über es möglich ist, die Temperatur konstant zu halten. So, Dachse nehmen auch deshalb so viel Polstermaterial mit rein, weil die Dachsburgen quasi beheizen können. Also weil das anfängt zu modern und können sie dann halt die Temperatur erhöhen, wenn es da drin modert, und wenn es dann zu warm wird, dann schmeißen sie es wieder raus.
Mhm. Ja. Ja, also wenn wir das jetzt gerade so ein bisschen beschreiben wollen, also vor uns geht ein Graben entlang, ne? Und direkt dahinter ist eine Böschung. Und da schauen wir jetzt gerade halt auf zwei Ausgänge mit großen Sandhaufen davor. Können sich die Zuhörer das auch ein bisschen vorstellen. Ne? Und natürlich auch die Zuhörerinnen können sich das halt gut vorstellen.
Ja. Selbstverständlich.
Ja.
So, genau. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier irgendwie rüberkommen auf die andere Grabenseite.
Ja.
Damit wir dann in den Wald reinkommen.
Wie weit ist das jetzt noch bis zur Falle?
20 Meter.
Ah ja, okay.
Wir müssen nur noch auf die andere Seite der Böschung und ein bisschen hinters Dickicht. Ich würde vorschlagen, wir gehen hier so rüber, so diagonal.
Ja, alles klar. Das
so, sehr gut. Wir sind jetzt ja schon auf dem Pirschweg, den ich hier quasi frei halte, damit wir, also weil ich auch oft an der anderen Seite des Waldes hier rankomme manchmal.
Ja.
Und wir müssen dem jetzt nur noch folgen.
Also das ist dein Weg, den du dann normalerweise gehst, oder was? Um dich anzupirschen.
Ja, genau. Hm. Ja. Okay. Weil hier auch mein Tarnzelt steht, wo ich letztes Jahr eine Winterfütterung hatte. Und die habe ich aber dieses Jahr nicht aufrechterhalten, weil mir das zu viel Aufwand und Verantwortung war und ich andere Projekte hatte.
Viel Aufwand, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, um die einzelnen Stellen vorzubereiten, um dann halt die Tiere nicht zu stören, aber trotzdem schöne Fotos zu kriegen, muss man ganz schön viel investieren, ne?
Ja, definitiv, ja.
Ja.
Genau.
Ich glaube, ich habe sie auch schon gesehen, oder ist es was anderes, was ich gesehen habe?
Ja. Wir werden es erleben. Ja, genau, also vielleicht hast du einfach das Tarnzelt auch schon gesehen, was da steht.
Nee, also wenn ich da vorne jetzt rüber schaue, so weiter rechts, dann sehe ich da einen Kasten.
Ah, nee, das sind Biologen gewesen, die hier aktiv sind. Die haben die kleinen Kästen aufgehängt. Ich überlege gerade, welche kleinen Bilche. Haselmäuse. Und so wollen die gucken, ob die hier sind.
Okay, Siebenschläfer vielleicht auch? Oder sowas?
Ja, genau, richtig.
Ja, ja. Genau.
Genau. Also ich habe mit denen auch mal Kontakt gehabt, aber sie haben mir noch nicht gesagt, dass sie erfolgreich waren bisher.
Okay.
Wir sind jetzt gerade an meinem Tarnzelt angekommen. Das sieht leider ein bisschen ramponiert aus, weil da neulich ein Ast draufgefallen ist.
Okay.
Seitdem hängt es etwas windschief hier. Und das steht aber auch schon seit 3 Jahren mittlerweile hier im Wald. Und dementsprechend hat es schon ein bisschen gelitten. Die Wildkatze hat auch schon reingepinkelt.
Ja?
Also das ist ein bisschen unangenehm gewesen.
Ist angenommen.
Ja, es gehört und zur Natur.
Vorne ist so ein Objektiversatz, der rausguckt.
Genau. Ja, das ist quasi also so ein dickes HT-Rohr, also so ein Leitungsrohr, was ich mit Tarnband beklebt habe, was quasi simuliert, dass ein Objektiv rausguckt an der Stelle, wo ich halt auch meist rausgucke, in Richtung der Futterstelle, die jetzt halt verwaist ist. Und damit quasi die Tiere, die Vögel dran gewöhnt sind, dass da was rausguckt halt.
Dass da so irgendwie ein Rohr rausguckt.
Genau, richtig. Okay. Ja, genau. Mhm. Ja. Wobei sich das halt nicht bewegt und die Tiere mögen das natürlich dann nicht, wenn sich das dann plötzlich bewegt, wenn ich da drin sitze. Ne? So, wir sind jetzt an der Kamerafalle angekommen. Hier wird auch noch von einer Wildkamera beobachtet. Die mache ich jetzt als erstes mal aus.
Okay.
Damit die nicht die ganze Zeit von uns ausgelöst wird. Die habe ich hier mit einem Kabelschloss an den Baum gebunden.
Genau, das ist so eine handelsübliche Wildtierfalle, die jetzt gerade hier hängt. Und die ist einfach nochmal zur Überwachung des Ganzen installiert.
Genau, ja. Okay. Und um zu gucken, was der Sensor der Kamerafalle mal wieder nicht gekriegt hat zum Beispiel. Und aber auch einfach zusätzlich als Sicherheit. Also das ist hier mit den Pächtern abgesprochen, dass die Kamerafalle hier steht. Also das heißt, die trägt auch niemand weg von denen zumindest. Aber
ja, die passen vielleicht sogar ein bisschen auf, ne?
Richtig, ja. Genau. Ja. Das ist hier auch sehr eine konstruktive Zusammenarbeit mit denen wirklich. Das ist auch nicht selbstverständlich. Oft sind irgendwie Naturfotografen und Jäger eher nicht auf einer Seite. Aber hier ist das wirklich... funktioniert das hervorragend.
Versorgst du die dann auch mit Fotos zwischendurch?
Ja, genau so.
Ah,
ja,
okay. Genau. Also wenn die was brauchen, dann können sie auch auf dich zukommen und fragen, hättest du mal.
Ja. Ja, genau. Oder einfach, wir sind einfach in Kontakt und besprechen, wer wo was gesehen hat. Und genau, das funktioniert gut. Und ich, die jagen hier auch sehr gewissenhaft und überhaupt auch der Wald, wie der beforstet wird, Das gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut, weil der nachhaltig bewirtschaftet wird. Also das heißt, sie lassen viel Totholz auch liegen, lassen irgendwie selber die Bäume hochkommen und ja, fällen halt größtenteils halt nur was wirklich weg muss oder wenn sie halt irgendwie was brauchen zum Verfeuern und nicht irgendwie im industriellen Maßstab. Und sie schießen auch nur ja, so wenig wie es geht, vermeiden irgendwie so viele Störungen. Also sie versuchen nur am Waldrand zu sein, damit die Tiere hier in den Dickungen nicht gestört werden. Und die schießen zum Beispiel keine Dachse, weil sie das nicht, sinnvollerweise als nicht notwendig erachten, und schießen Füchse auch nur, wenn es quasi den Befehl gibt von der Jägerschaft sozusagen, also wenn sie eine Quote erfüllen müssen. Und ja, genau.
Okay, und Dachse dürften sie eigentlich schießen?
Ja.
Ja?
Genau.
Okay.
Also es gibt halt nur eigentlich keinen Grund dafür, weil Dachse, also man kann halt die Haare von Dachsen als Pinsel verwenden, das wurde früher zumindest gemacht, Rasierpinsel. Und sonst kann man wohl irgendwie Dachsschinken auch machen, was aber eigentlich kaum noch jemand macht, und weil da auch nicht viel zu holen ist. Mhm. Und ansonsten Dachse richten halt eigentlich so gut wie keine Schäden an. Die fressen größtenteils Regenwürmer und Schnecken und Bären und irgendwie vielleicht mal ab und zu irgendwie eine Maus oder irgendwie eine. Ja, genau. Also. Mhm. Okay. Das ist sehr, sehr harmlose Wesen.
Du warst jetzt 2 Wochen nicht hier?
Richtig. So, und das Erste, was ich jetzt mal machen würde, ist halt einfach schon mal einmal vor dem Bewegungsmelder winken. Und wie man sieht, passiert nichts.
Dann ja, genau, also wir haben jetzt hier so eine wasserdichte Kiste mit einem Tarnüberzug drüber.
Ja, okay.
Und innen drin, ja, wie würdest du das beschreiben, was jetzt innen drin ist, in der Kiste? Du hast sie jetzt gerade aufgemacht?
Ja. Genau, und ich sehe auch schon gerade erstmal, warum die Kamerafalle nicht mehr arbeitet, weil die Batterie von der Kamera alles ist. Da drin ist eine Spiegelreflex, eine handelsübliche, einen Luftentfeuchter fürs Auto, ein großer, um die Kondensation da aufzufangen. Und ja, dann.
Hat auch funktioniert, sieht trocken aus.
Genau, sieht trocken aus. Und. Ja, da drin sind dann zusätzlich noch ein Sender und ein Empfänger für die Blitze bzw. für den Bewegungsmelder. Und ein fettes Batteriepack, was man jetzt halt gerade nicht sieht.
Ja.
Und ja, ich brauche jetzt erstmal einen Ersatzakku für die Kamera, bevor wir drauf gucken können.
okay.
Die Kamera ist alle. Also die Kiste ist quasi ja, handelsüblich, nur sie ist dann quasi erweitert worden von mir. Ich habe dann da quasi, habe sie halt aufgesägt und habe da dann vorne ein Loch, ein rundes reingeschnitten, da so ein HT-Rohr auch wieder reingemacht und ein Schlussglas und dann das Ganze abgedichtet. Noch ein bisschen Schaumstoff zur Geräuschdämmung ist auch noch mit drin und dann eine Halterung für die Kamera, damit die nicht innen drin immer sich verschiebt, sondern damit man die halt so positionieren kann, dass auch der Bildausschnitt so erhalten bleibt, jetzt, wie ich mir das vorstelle.
Apropos Spannung,
ja.
Es ist doch dann ein gutes Zeichen, wenn die Kamerabatterie leer ist. Also ja, dann hat sie ja vielleicht oft ausgelöst, oder?
Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil es halt relativ kalt ist und da ist die Lebensdauer nicht so groß und ich habe größtenteils einfach alte Batterien auch drin von den Kameras, weil die Kameras, die ich hier für die Kamerafallen verwende, die sind halt alle vom Gebrauchtmarkt, um eben den Verlust dann so klein wie möglich zu halten, wenn die ja doch mal kaputt gehen. Ich hatte schon mal einen Wasserschaden, dass eine Kamera abgesoffen ist und dann geklaut wurde zum Glück noch nichts.
Ja, ist doch schon mal super, oder?
Ja, auf jeden Fall. Genau. Eindeutig.
Okay, so, neue Batterie wird reingesteckt.
Genau. Sie lebt.
Kamera wird wieder zum Leben gebracht.
Ja, sie zirpt. So, nee, aber wir haben tatsächlich kein Glück heute. Es gibt zwar ein paar Bilder bei Nacht, aber keine Tiere, die uns das Glück die uns hier jetzt Freude machen. Es sind neun Bilder drauf.
Okay.
Man kann nicht immer gewinnen.
Aber wenn wir jetzt geradeaus schauen, dann schauen wir auf die Ausgänge der Dachsburg, ne?
Richtig.
Genau. Also dein Ziel war hier, die Dachse zu erwischen?
Nicht vorrangig tatsächlich.
Okay.
Das wäre natürlich auch schön gewesen. Und die Dachse sind aber im Moment in der Winterruhe. Also das heißt, die werden hier, hätte ich jetzt hier jetzt nicht unbedingt erwartet. Also das kann schon sein, dass mal einer vorbeikommt. Nur jetzt im Moment, Tiere kommen vorbei, Fuchs, Rehe, ab und zu mal ein Wildschwein, Waschbären sind hier ganz häufig unterwegs gewesen dieses Jahr. Mhm. Und ja, das war es letztendlich schon.
Okay.
So, also die sind zusätzlich noch halt diverse Vögel, die hier unterwegs sind. Die Wildkatze, manchmal ein Marder, also sowohl Baummarder als auch Steinmarder. Mhm. Nur das sind alles so Zufallsbegegnungen. Tatsächlich würde ich sagen, habe ich hier hauptsächlich bis auf Fuchs und Rehe abgesehen.
Mhm, okay.
Ja, und das ist auch eine Langzeitinstallation. Die ist halt schon jetzt ein Jahr hier ungefähr.
Mhm.
Und das ist auch deshalb hier interessant, weil quasi dann der Wechsel der Jahreszeiten hier gut nachvollziehbar wird. Also wie die Vegetation sich verändert, wie welche Tiere auch wann hier unterwegs sind. Zum Beispiel jetzt waren im Frühjahr und im Sommer waren auch viele Kleinvögel unterwegs. Jetzt im Herbst waren der Eichelhäher ganz viel hier, weil wir unter einer alten Eiche hier sind und der dann hier
gesammelt,
genau die Eicheln hier sich geholt hat. Dann tatsächlich war auch der Dachs hier und hat sich Eicheln geholt. Das war mir neu, dass die das auch machen.
Mhm.
Und das konnte man tatsächlich sehen, wie er hier am Mampfen ist.
Okay.
Und auch die Waschbären sind hier mal vorbeigekommen, um Eicheln zu fressen. Das war schon auf jeden Fall ziemlich cool.
Und wie geht's dir jetzt gerade? Bist du total enttäuscht?
Oder
ist das eigentlich gängige Praxis, dass eher mal nichts drauf ist, als das, was drauf ist?
Ja, ist unterschiedlich. Also es ist wirklich, also ich hätte mich natürlich schon gefreut, wenn wir jetzt hätten jubeln dürfen und ein großartiges Bild da ist, aber nee, ist einfach so. Das ist einfach auch gerade jetzt in den Wintermonaten sind die Tiere ja sowieso weniger aktiv.
Ja.
Und dann wurde viel Holz gemacht hier in letzter Zeit.
Okay.
Mhm. Und dann sind natürlich die Tiere in diesem Teil des Waldes eh nochmal inaktiver. Also als ich das letzte Mal die Kamerafalle kontrolliert habe, hat man irgendwie von drei Stellen Motorsägen gehört. Und dann dass ich vor zwei Wochen hier war, das kann dann unter Umständen auch noch mal ein paar Tage dauern. Mhm. Ich habe aber auch schon
deine Aktivität oder
genau,
dein Geruch?
Mein Geruch und die Aktivität auch im Zweifel, ja. Wobei hier relativ an den nächsten Dörfern, also es ist irgendwie ein Kilometer von jeder Seite zum Wald ist das nächste Dorf. Das heißt, irgendwie hier ist sowieso menschliche Präsenz nicht unüblich. Nee, aber tatsächlich auch insbesondere der Geruch, der schreckt viele Tiere ab, der bleibt ja auch noch ein paar Stunden in der Luft. Und dann gibt es aber auch immer wieder Ausnahmen, wo irgendwie zwei Stunden, nachdem ich eine Kamerafalle aufgebaut habe, die Wildkatze vorbeigelaufen ist. Also es ist einfach
von Individuum zu Individuum. Sehr scheu ist.
Ja, richtig, ne? Genau. Ja. Ja. Genau, hätte ich halt niemals erwartet. So, ich packe jetzt mal hier alles wieder zusammen.
Ja.
Guck mal, dass ich den Strom auch wieder anschließe, den ich hier jetzt gerade abgezogen habe. So. Zack, das haben wir schon mal wieder. Das hier ist der Receiver, der empfängt dann das Signal von dem Bewegungsmelder. Und hier oben ist der Transmitter drauf, der dann das Blitzsignal weitergibt an die... Ach, genau, stimmt. Hier ist noch ein Alter dran, der braucht gar nicht den Strom von dem fetten Batteriepack. So. Dann gucke ich gerade nochmal einmal, wie viel Strom der Empfänger hier noch hat. Also der hat vorne so eine Klappe dran, um quasi das Blickfeld von dem Bewegungsmelder, das Passiv-Infrarot-Sensor, einzuschränken und zusätzlich noch ein paar Einstellräder, um zu gucken, wie empfindlich der sein soll. Ja. Und eine Status-LED, die jetzt hoffentlich gleich ein bisschen blinkt. 1, 2, 3, 4. Okay, also das heißt, die ist so 60-80% voll. Das heißt, das dürfte noch ein paar Tage lang arbeiten, das Gerät. Also ein paar Wochen lang. So, jetzt habe ich mich bewegt. Jetzt hat er zumindest schon mal ein Signal rausgegeben. Aber aus irgendeinem Grund haben wir keinen.
Also Kamera löst gerade nicht aus, ne?
Genau. Richtig. So, wir haben ja eigentlich gerade geguckt.
Du bist jetzt gerade bitte mit der Hand einmal vor den Sensor gegangen. Eigentlich hätte ein Signal an die Kamera kommen müssen.
Genau. Ja, aber ich kann dir sagen, warum es nicht funktioniert hat.
Natürlich kannst du mir das sagen.
Natürlich. Weil das Batteriepack
sich gelöst hat.
Sich gelöst hat, als ich es wieder ins Gehäuse getan habe. So.
Okay. Ui.
Ja, das war gut.
Das war aber imposant gerade.
Ja,
du bist jetzt einmal mit der Hand vor den Sensor gegangen und dann ging das Blitzgewitter los.
Ja. Das klingt jetzt auf jeden Fall epischer, als es ist. Also die Blitze sind auf jeden Fall mit ganz geringer Leistung hier aufgestellt. Du kannst ja mal gucken, wie das Bild dann aussieht hinterher. Ah, also okay. Das ist das Letzte.
Ja.
Das ist, hier genau, jetzt geht's.
Wie viel hat er jetzt gerade aufgenommen?
Das waren vier Bilder in der Serie.
Okay.
Genau, also an der Stelle hier mache ich tatsächlich ausnahmsweise eine Serienaufnahme, einfach weil hier die Tiere quasi von allen Seiten an die Kamerafalle kommen können und so einfach dann die Chance erhöht ist, dass es ein brauchbares Bild sozusagen gibt in der Serie.
Ja.
Normalerweise versuche ich immer so wenig Bilder zu machen wie möglich, im Idealfall ein einziges, um einfach die Tiere nicht zu erschrecken unnötig oder nicht zu blenden. So, also gerade die nachtaktiven Tiere nehmen den Blitz eigentlich so gut wie nicht wahr. Also das Klacken der Kamera, das ist das tatsächlich der größere Störfaktor.
So, aber es okay, finde ich aber faszinierend. Also ja. dass ein nachtaktives Tier, was das Restlicht der Nacht nutzt, um sich zu orientieren,
genau.
dass das den Blitz dann ganz gut wegschalten kann, obwohl ja. das so ein starkes, genau. doch relativ starkes Licht mitten in der Nacht ist.
Genau. Ja, die haben so eine reflektierende Membran im Auge, die nachtaktiven Tiere.
Mhm.
Und die führt auch dazu, dass sie eben quasi das überschüssige, zu starke Licht quasi reflektiert wird und sie dadurch halt nicht geblendet werden. So. Und aber gerade halt Tiere, die dann nicht nachtaktiv sind, die kann das halt schon auch, also es ist halt wie für Menschen im Prinzip auch.
Ja,
also wenn
also
man Menschen
ja
angeblitzt
so
wird.
Dann, ne?
ja, genau, richtig. Mhm. So. Und deshalb ist es halt schon sinnvoll, immer eben die Störung durch das Blitzen. Es ballert hier irgendwo im Hintergrund.
Donnern war gerade, ne?
Ja, genau. Ja, genau, also die Störung auf jeden Fall immer so gering zu halten wie möglich, damit die Tiere halt auch wiederkommen. Und das tun sie zum Glück. Also. Mhm. Wie gesagt, sonst könnte ich nicht sein, im Jahr lang hier Aufnahmen machen, wenn sie nach dem ersten Mal nicht wieder vorbeikommen würden. Aber es ist schon immer, also es ist auch da wieder wichtig, da sich zu fragen, ob man eben Einfluss nimmt oder stört. So, ich mache mal den Koffer wieder zu. Noch die Sicherung wieder aktivieren. Klappe zu. Dann machen wir gleich nochmal eine Testauslösung. Ja, es arbeitet. Aber das waren mir. Ja. Das waren
okay.
wieder die vier üblichen Blitze.
Blitze haben genug Saft.
Also genau, ja, da kann man von ausgehen. So, jetzt will ich nochmal drauf gucken, hier auf die Wildkamera gerade, wie viel, ob wir hier irgendwie
also
ein bisschen
diese,
Aktivität
diese
hatten.
Einfache handelsübliche Wildkamera.
Genau. So, wir haben da 75 Bilder. Davon, da bin ich. Da haben wir einmal was ein Reh. Und was haben wir noch?
Aber das Reh, da hinten ein bisschen weiter genau. entfernt. Okay. Ja. Mhm.
Quasi in der zweiten Reihe.
Da aber ist das war halt nicht im Bereich des Sensors von der großen Kamerafalle. Okay.
Da hätten wir einmal Glück haben können. Nur wenn, wahrscheinlich ist das sieht ja so aus, als ob das hier direkt hinterm Baum vorgekommen wäre. Das heißt, das hat vielleicht einfach, haben wir Pech gehabt. Beziehungsweise wir hatten ja einmal die Auslösung. Da könnte die, ne, da, weil hier sieht man ja, es guckt einmal genau in Richtung Wildkamera.
Ja.
Da haben wir vielleicht dann quasi die Auslösung, die wir gesehen haben, könnten mit der Auslöseverzögerung quasi dazu geführt haben, dass das Reh dann schon durchmarschiert war und deshalb leider kein Foto vom Reh drauf ist, sondern nur ein leeres Foto. Genau, und dann waren noch ein paar, also genau, das Reh ist wieder in der zweiten Reihe, die sind jetzt quasi mehr am Waldrand vorbeigezogen und haben uns halt nicht den Gefallen getan. Es ist einmal sogar ein bisschen Schnee hier zu sehen. Schön. Aber leider kein Tier. So, was war das? Da war irgendwas Kleines. Das ist die Wildkatze.
Okay.
Aber halt ganz, auch ganz, nur ganz hinten. Ganz hinten, genau. Aber auch quasi nur in der zweiten Reihe. Also das heißt auch deshalb kein Foto von der Wildkatze dieses Mal. Und genau, jetzt bin ich in die falsche Richtung einmal unterwegs. Genau, jetzt sind wir wieder bei dem Reh. Also das heißt, es war jetzt einfach in den zwei Wochen hier auch nicht wirklich viel Aktivität. Zweimal die Rehe, die vorbeigekommen sind und dann die Wildkatze. Das ist ganz, ganz witzig tatsächlich, als ich das letzte Mal die Wildkamera hier kontrolliert habe, habe ich gesehen, dass eine Eule, also ein Waldkauz, auf dem Gehäuse der Kamerafalle saß. Für 10 Minuten. Ja? Sie hätte sich mal ruhig vor die Kamerafalle setzen können.
Ja, aber das ist halt, die Eule hat es genossen. Ne? Schöne Aussicht.
Richtig.
Und konnte sich das ja alles ganz in Ruhe in der Gegend anschauen.
Genau. Und was ich ja schon gesagt hatte vorhin, es sind halt auch immer mal Mäuse, die den Sensor aktivieren. Und das ist hier auch so. Auf diesem Stamm, der vor der Kamerafalle langläuft, da läuft regelmäßig eine Maus lang. Und die muss hier irgendwo ihr Mäuseloch haben und holt dann immer Eicheln und trägt dann die Eicheln hier rüber. Und ich könnte jetzt mal, würde ich annehmen, dass der Waldkauz das auch mitbekommen hat und dass der halt aufgrund der Maus dann hier war. Ne?
Okay.
Es gibt leider kein episches Jagdbild vom Waldkauz, wo er gerade die Maus gefangen hat. So, das wäre auch vielleicht ein bisschen zu viel.
Und sich jetzt so lange da hinten ins Zelt zu setzen, bis der Kauz dann mal wieder auftaucht, das hält ja kein Mensch aus.
Ja, richtig, genau. Also die Alternative wäre halt höchstens dann einen Flock einzuschlagen und die Kamerafalle auf den Flock auszurichten oder ähnliches. Aber das ist auch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, zumal halt die dafür, wenn hier eine Maus unterwegs ist, dann ist die ja halt auch nach einem Mal weg. Und genau, das wäre ja wieder auch so ein Aspekt der ethischen Wildtierfotografie, weil tatsächlich dann auch einige Naturfotografen, da sind jetzt gerade Rehe hinten auf dem Feld, ne? Siehst du das? Die vorhin abgesprungen sind, die beiden Ricken, die sind stehen jetzt da hinten auf dem Feld. Also das heißt, dass auch dann ist natürlich es gibt leider Naturfotografen, die dann auch quasi Mäuse kaufen oder fangen und aussetzen, um dann anzufüttern und dann, das ist natürlich höchst verpönt sozusagen, nur ja, genau, es gibt halt dann immer wieder Menschen halt, die
sagen, das ist es wert.
Ja, genau, richtig, ne? So. Und gerade bei Raubtieren ist es halt einfach immer extrem unnötig bis gefährlich für die Tiere auch halt, die anzufüttern. Ne?
Also dass sie sich dran gewöhnen im Endeffekt.
Richtig,
ne?
Richtig, ja, genau. Jetzt haben wir gerade noch verstärkt bekommen. Es sind schon 3 Rehe da. Okay. Ja, schön. Dass die wieder da sind. Die waren letztes Jahr, standen die da auch schon regelmäßig. Das ist gut zu wissen. Kann man sich mal ansetzen. Ein paar schöne Fotos vielleicht machen.
Wie viele Rehfotos hast du schon gemacht?
Zu viele. Ja, also Rehe sind in Deutschland ja sehr präsent, sage ich mal. Ja. Und die kann man auch immer, also das finde ich tatsächlich aber faszinierend, dass die einfach ja auch so nah an die Siedlungen rankommen und man dann auch immer wieder mal Fotos machen kann, wo man dann im Hintergrund irgendwie Häuser zu sehen hat oder so. Und das finde ich immer interessant zu sehen, wie die Natur sich da auch quasi dran angepasst hat, ne? An die menschliche Präsenz. Das führt ja auch so weit, dass es tatsächlich mittlerweile diskutiert wird, ob es quasi eine Subspezies gibt von Rehen. Mhm. Und zwar Feldrehe nennen die sich, weil die quasi. Stimmt.
Ja, genau, das habe ich auch gehört. Ja. Ja, Waldrehe und Feldrehe.
Ja, genau. Ne? Ja, weil die halt in den Kulturlandschaften schon so daran gewöhnt sind, quasi sich an den Feldern zu laben, die Menschen extra quasi für die bereitstellen. Mhm. Und dann da sich in großen Sprüngen das ganze Jahr über zusammenfinden, was Rehe normalerweise ja nicht machen. Die rotten sich halt nur im Winter zusammen und dann werden üblicherweise dann im Frühjahr wieder die Reviere halt bezogen der einzelnen Tiere. Und
also da sind sowohl Männlein als Weiblein alleine unterwegs, normalerweise im Wald?
Genau, genau. Okay. Und die werden nur zur Paarungszeit, genau. Mhm. Da, also Blattzeit ist die Jägersprache quasi für die Paarungszeit der Rehe. Ne? Da kommen die dann normalerweise zusammen. Und sonst sind das Einzelgänger, beziehungsweise halt die Ricken führen dann halt noch ihre Kitze, also die Rehbabys. Und genau, aber bei den Feldrehen ist das eben anders. Die bleiben das ganze Jahr über zusammen in größeren Gruppen auch.
Okay.
Das ist insbesondere halt so, wo es halt große Monokulturen gibt, große zusammenhängende Felder, so dass dieses Verhalten halt irgendwie an den Tag gelegt wird. Also jetzt hier in der Region Hannover eher nicht. Hier ist das ja noch relativ kleinteilig.
Mhm. Aber die empfinden das als Schutz, oder? Also dass sie dann einfach in einer größeren Gruppe unterwegs sind?
Ja, genau. Ja. Genau, und wenn das Nahrungsangebot so groß ist, dann gibt es ja auch quasi da keinen Grund, quasi dann Einzelgänger zu sein, weil genug zu fressen für alle da ist. Ne?
Aber ich finde das total faszinierend. Also du hast schon sehr viele Rehe fotografiert, aber es ist gar kein Problem. Also das hat immer noch so eine Faszination. Also Rehe bleiben weiterhin eine Faszination für dich.
Ja, auf jeden Fall. Und also zum einen, ich bin einfach tierlieb. Also ich mag halt einfach alles, was kreucht und fleucht. Grundpersönlich. Ja. Und dann gibt es ja immer wieder auch neue Situationen, neue Lichtsituationen, in denen man noch Rehe ablichten kann. Oder irgendwie Rehe, also oder Techniken, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, als Rehe, als Mitzieher oder Interaktionen zwischen den Tieren irgendwie, wobei das bei Rehen eher selten ist. Da gibt es also.
Yeah.
Ne, die lecken sich mal vielleicht mal gegenseitig oder es gibt da auch mal so, ja, also dann halt ne, die Paarung, die man fotografieren kann oder Scheinkämpfe oder ähnliches. Also das ist halt irgendwie mal zwei Böcke ein bisschen irgendwie ihr Geweih aneinander.
Und hast du auch schon alles hinbekommen?
Nein, Rehe beim Kämpfen tatsächlich noch nicht.
Okay.
Aber die habe ich halt mit einer Wildkamera mal gefilmt. Aber leider halt dann in der dementsprechend schlechten Qualität. Aber es war halt auf jeden Fall trotzdem eine schöne Beobachtung. Und das war tatsächlich auch ein schwarzer Rehbock, der da gekämpft hat mit einem seiner braunen Kumpanen. Und schwarze Rehböcke sind ja äußerst selten. Also hier in der Region Hannover und überhaupt in Norddeutschland sind sie relativ häufig.
Sind die dann ganz schwarz oder eher ein sehr dunkles Braun?
Die sind richtig, richtig schwarz.
Okay.
Also, das ist irgendwie so eine besondere genetische Linie einfach.
Mhm.
Es gibt ein paar davon auch in England, weil die mal entnommen wurden von den englischen Königen, so, die ja hier in Hannover ihren Sitz hatten. Ne?
Oder ja, ja, ja.
Und dann haben die damit hingenommen, um sie da halt jagen zu können. So, ja, das halt, wär so eine übliche Verbreitungsmethode gewesen irgendwie. Und ja, genau, richtig. Sehr, also fasziniert mich auf jeden Fall immer noch, ja. Um darauf zurückzukommen.
Ist, glaube ich, eine der wichtigen Voraussetzungen, oder? Also diese Begeisterung für Tiere.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man da so viel Energie halt auch reinsteckt in die Tierfotografie. Genau. Das eine sind tolle Fotos, die man machen kann, aber das andere ist auch einfach die Zeit in der Natur und die Beobachtung.
Ja, richtig.
Des Ganzen, genau.
Ja. Ja, genau. Vor allen Dingen, irgendwie, es ist ja auch nicht vorhersehbar, welche Tiere wann wo sind und manchmal sitzt man auf Dachse an und dann kommt ein Reh oder manchmal kommt dann halt irgendwie ein Wildschwein, wenn man aufs Reh wartet oder so. Und dann außerdem gibt es halt einfach auch immer noch neue Zusammenhänge zu entdecken und das fasziniert mich halt auf jeden Fall auch total. Ne?
Ja, man kann viel lesen, Aber wenn man es dann selber erlebt, ist es dann natürlich noch wesentlich eindrucksvoller. Ne?
Ja, und richtig.
Man kann viel mehr noch davon mitnehmen.
Ja.
Genau. So, hier ist alles erledigt. Alles gecheckt, aufgefüllt. Wann kommst du das nächste Mal hier hin?
Gute Frage. Ich denke, ich werde mir auf jeden Fall ein bisschen Zeit nehmen. Also in 4 bis 6 Wochen.
Okay. So, aber vielleicht kriegen wir jetzt gleich ein bisschen Dramatik, wenn Volker den Hang hier runterrutscht. Das willst
vielleicht,
du nicht.
Vielleicht nicht.
Das willst du.
Vielleicht fällt es aber auch einfach nicht.
Geschafft. Sehr gut.
Das freut mich.
Hast du denn irgendwie eine Jagdausbildung gemacht, wo du jetzt gerade eben meintest, so in der... Oh, das sind aber ein paar mehr geworden.
Ja.
Du schaust gerade noch mal nach den Rehen, ne?
Ja, genau. 6 Stück haben wir jetzt. Oder? Sind sogar 7? Nee, ne? Ja, genau, aber ich wollte mal gucken, ob da wieder... Hier gibt es auch ab und zu die schwarzen Rehe eben.
Oh, da kommen noch 2 dazu.
Ja, aber irgendwie haben sie vielleicht Wind von uns gekriegt, weil sie springen gerade ab. Es ist ein schwarzes dabei. Willst du das Fernglas oder?
Nee, mal,
reicht
nee,
dir das
nee,
so? Okay, alles klar. Ja, genau, ein schwarzes ist dabei, aber ich konnte nicht erkennen, ob es ein... Rehbock ist oder eine Ricke, ist zu weit weg gewesen.
Aber jetzt haben sie sich wieder beruhigt, ne?
Jetzt
stehen sie wieder.
Ja, genau, es kann halt sein, dass die beiden, die noch dazu kamen, dass das quasi die Aufpasser waren und dass die uns gesehen haben, wie wir hier den Graben hochgekommen sind und dass sie deshalb abgesprungen sind.
Aber das ist ja dann doch eine sehr hohe Fluchtdistanz, ne?
Ja, auf jeden Fall,
also
genau.
Wie weit war das jetzt weg, was schätzt du?
Ach, gute Frage. 200 Meter, 300 Meter?
Ja, so um die Ecke.
Ja.
Müsste das sein.
Ja. Ja, ich meine, wir haben ja jetzt auch gerade nicht darauf geachtet, ob irgendwo Rehe, Schmiere stehen, irgendwie Wind gekriegt dürfen. Ich habe vorhin gar nicht auf die Windrichtung geachtet. Ich mache das normalerweise so routinemäßig, dass ich immer, wenn ich hier ankomme, direkt einmal auf die Windräder kurz gucke, weil die hier schon mal halt so ein erstes Indiz dafür geben, hier hinterm Wald jetzt zwischen den Wäldern kann man die sehen. Aber da war ich vielleicht heute zu abgelenkt für. Und nein, ich habe übrigens keine Jagdausbildung gemacht, um auf die Frage zurückzukommen.
Ja, aber ich habe das schon noch mal ganz kurz, bevor wir darauf noch mal kommen.
Ja.
Also jetzt gerade ist ja total schön. Ne? Also jetzt gerade so zieht
die
Dämmerung rein und da kommt auch so ein Dunstnebel über die Felder. Das ist ja jetzt schon richtig schick.
Ja.
Genau. Ja, aber du hast keine Jagdausbildung gemacht, aber du hast auch nicht Biologie studiert.
Richtig.
Oder sowas in der Art.
Ja.
Du bist halt so tierlieb, dass du dich schon seit Kindesbeinen an halt immer für die Tiere interessiert hast und dich eingelesen hast, beschäftigt hast.
Ja, richtig.
Ja?
Ja, genau. Also es gibt halt so eine Reihe Naturführer bei uns zu Hause, dann irgendwie so, wie ist denn das? Mein Opa hat für uns immer so Ordner gefüllt mit so, wie so Steckbriefen von Tieren, irgendwie, die wir dann immer, wenn wir die besucht haben, uns die neuen angeguckt haben, die er wieder gesammelt hat für uns. Und also es ist so weit gegangen, dass mein Bruder, der sich damit auch so viel beschäftigt hat, irgendwann den Namen Lexi weg hatte, weil er quasi dieses Wissen über die Tiere so aufgesaugt hat.
Mhm.
So, und der ist dann später Landschaftsökologe geworden.
Okay.
Also bei dem ging das dann noch einen Schritt weiter.
Ja.
Während ich halt ja so ein bisschen auf Abwägen gekommen bin sozusagen und dann erst wieder zur Natur zurückgefunden habe.
Okay.
Die Begeisterung ist halt einfach von Kindesbein da und dann einfach auch der ständige Dialog mittlerweile halt mit den diversen Akteuren irgendwie, also sei es halt mit Jägern oder mit den Biologen. Ich arbeite da mit den Biologen vom Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung in Hannover zum Beispiel zusammen und irgendwie den Akteuren im Naturschutz auch.
Da
bin ich da halt relativ tief eingestiegen mittlerweile.
Und wenn man ein Foto von einem Tier haben möchte, was man vielleicht noch nicht so gut kennt, dann muss man da auch ziemlich tief einsteigen, damit man im Endeffekt überhaupt eine Chance hat, dieses Foto dann auch zu bekommen.
Richtig, ja genau. Das bedeutet, ne, erstmal kann man da ja einsteigen, zum Beispiel mit Wikipedia ganz einfach.
Ja.
Und dann kann man weitergehen. Also ich mache das gerne, dass ich dann mir auch halt einfach irgendwie, wenn ich mich mit einer Spezies neu beschäftige, gucke, ob ich irgendwie Naturdokus über die Tiere halt gucken kann, wenn es die schon gibt. Oder sonst halt irgendwie bei Google Scholar suchen oder ähnliches, ob es irgendwelche Papers gibt, irgendwelche aktuellen, die da geschrieben wurden, also wissenschaftliche Arbeiten. Mhm. Und Naturführer irgendwie, die zu Hause stehen, finden regelmäßig noch irgendwie Nachwuchs sozusagen, also irgendwie, sei es dann, ne, weil ich mich gerade irgendwie über Eulen weiterbilden möchte, dann besorge ich mir halt irgendwie ein Buch über Eulen und
Steht das jetzt gerade an, sich ein bisschen mehr mit Eulen zu beschäftigen oder?
Nee, das war einfach ein Beispiel, weil ich das Buch gerade visualisiert habe.
Ja. So. Ja, okay. Was steht denn noch an? Also was sind denn jetzt noch die großen Ziele in deiner Naturfotografie-Karriere?
Ja. Welche sind es nicht? Nein, also es gibt ja noch einfach so viel zu sehen und zu entdecken, dass es tatsächlich relativ schwer zu beantworten ist, die Frage. Okay. Weil es einfach, also was möchtest du genau wissen? Möchtest du wissen, welche Spezies ich als nächstes fotografieren möchte?
Zum Beispiel, lass uns doch damit anfangen.
Okay. Ja, also da war gerade Wildschweinlosung. Die eine der Fotoreisen, die in Planung ist, ist als nächstes erstmal Polen. Da gibt es Wiesente im Schnee hoffentlich zu fotografieren. Das ist jetzt im Februar. Das wäre das, was jetzt als nächstes ansteht. Białowieża in der Urwald in Polen an der Grenze zu Weißrussland. Mhm. Und hoffentlich werde ich da auch. Also ich werde es darauf anlegen, da auch meinen ersten Wolf zu Gesicht zu bekommen.
Wann steht das an? Entschuldigung.
Ah ja, im Mitte Februar.
Okay.
Genau, also das wäre...
Ist ja naheliegend, ne? Also ist ja nicht mehr weit entfernt.
So, jetzt haben wir den Wind auf jeden Fall im Gesicht gerade gehabt. So, das heißt, die könnten potenziell auch einfach Wind von uns bekommen haben.
Ja,
genau. Und sonst gibt es halt so ein paar Traummotive, wo es jetzt noch keine konkrete Planung zu gibt. Zum Beispiel Moschusochsen im Dovrefjell in Norwegen. Da habe ich auf jeden Fall richtig viel Lust drauf.
Mhm.
Und es gibt aber auch eine Eulenspezies, die bei mir noch ganz weit oben auf der Agenda steht. Und zwar Schleiereulen.
Okay.
Und Schleiereulen, zu denen habe ich auch eine ganz besondere Verbindung. Und zwar bin ich ja hier in Döteberg aufgewachsen und damals gab es in dem Bauernhof gegenüber Schleiereulen schon.
Mhm.
Und die haben dann da auch Nachwuchs gehabt und die Bettelrufe der Schleiereulen-Kinder, der ist halt ungefähr ist so ein Fauchen, so ein und noch schrillere Rufe der Eulen, wenn sie dann jagen. Und diese Rufe, die sind als Kind immer in meine Träume eingesickert quasi.
Ah, okay.
Und ich habe dann quasi Albträume gehabt, in denen diese Eulen auftauchten. Und wir haben dann auch als Kinder, haben wir die immer beobachtet, irgendwie so mit diesen Maglite-Stablampen, irgendwie dann da versteckt hinter einer Mauer gestanden und geleuchtet, wenn wir Rufe gehört haben,
die
Eulen halt irgendwie im Flug anzuleuchten und so. Die haben dann da lange, lange gelebt. Und die wurden dann aber irgendwann verdrängt von Turmfalken, die dann den Kasten besetzt haben, den Eulenkasten da.
Mhm.
Und ich bin jetzt vor 3 Jahren wieder nach Döteberg zurückgezogen, nachdem ich lange Zeit in Linden gelebt habe, also in Hannover. In
Hannover City.
Genau. Und nachdem ich dann wieder hier war, hat eine Schleiereule quasi versucht, wieder den Kasten in Beschlag zu nehmen.
Okay.
So, es ist aber nicht geglückt, weil die Turmfalken da schon gewohnt haben, aber die Eule kam dann regelmäßig vorbei.
Ja.
Und dann sind auch meine Träume wieder losgegangen.
Nein.
Ja.
Echt?
Ja, das ist total verrückt.
Aber es war, oder es ist ja so, dass die Schleiereulen auch früher auch als Zeichen gesehen wurden. Ja. Ne? Also als Zeichen der Toten war das, glaube ich. Ne?
Ja, richtig. Ja. Die Friedhofsvögel sind das ja auch gewesen quasi. Ja, ne?
Genau. Ja. Aber herbe, ne? Dass da im Grunde was getriggert wurde, was dann halt plötzlich wieder,
ja, genau,
wieder präsent war.
Ja, genau. Okay. Und ich habe dann versucht... Hab mir, als ich dann einmal aufgewacht bin durch einen Albtraum, in dem Schleiereule vorkam, war ich ein bisschen genervt davon, fast schon, würde ich sagen. So, und war dann so, oh, ich wollte die immer schon mal fotografieren.
Ja.
Jetzt schnappe ich mir einfach meine Kamera, bin raus, hab versucht.
Jetzt erledige ich das.
So, aber hat natürlich nicht geklappt. So, ah, aber es war knapp. Ich habe sie zumindest gesehen irgendwie, aber... ja, sie ist halt, ich habe sie quasi kreisend rufen hören und dann, das mache ich auch gleich, also Schuhe in der Pfütze waschen.
Ja, ja, da vorne, genau. Die ist besser geeignet.
Ja.
Ich hatte letztes Jahr, wir sind ja auch mit unserem solaren Wanderkino unterwegs,
ja,
und da waren wir in Dörfherden, und das sind alte Höfe wieder zu einem Hofensemble zusammengestellt worden,
ja,
und neu aufgebaut worden. Und da war auch eine Schleiereule unterwegs. Und während die Kinovorstellung lief, hatte ich halt ein bisschen Zeit, bin da so ein bisschen rumgeschweift. Ja. Und das war auch total cool. Das war so ein richtig schönes Kribbeln. Die flog immer wieder über den Hof, ne, und war quasi auf der Jagd unterwegs. Und das war ganz toll.
Ja. Gab es da dann auch einen Eulenkasten oder ist sie da zufällig vorbeigekommen?
Nee, die wohnte oben in dem Fachwerk. Da war die drin.
Dass wir darüber gesprochen haben? Wo ist das?
Da kann ich dir einen Link zu schicken, weil das ist ja so eine Art, gerne, Museumsdorf, ist das?
Ja, schön.
Und... Das ist auch ein schönes Ambiente. Also macht auch für die Fotos, glaube ich, echt, ja, echt was her. Genau. Ja, also wir sind ja gleich fast wieder dort, wo wir gestartet sind. Dann können wir ja auch so mal zu den Schlussfragen kommen.
Ne? Ja, bitte.
Und zwar, was ist denn ein Naturerlebnis, was du nicht mehr vergessen kannst?
Welches nicht?
Ja, also es gibt kleinere, es gibt größere. Ja, ne? Vielleicht gibt es so, ja, das eine, ja, ne? Was, das eine, genau, Unvergessliche.
Ja, also gerade hier mit der Feldmark hier, da bringe ich Fuchswelpen mit in Verbindung, weil man sieht es in der Dämmerung nicht mehr so wirklich. Da hinten geht ein kleiner Feldweg.
Ja.
Lang, und da habe ich von einer Gassigeherin den Tipp bekommen, dass sie da ab und zu mal einen Fuchs gesehen hat.
Ja.
Und dann bin ich da also hin und den Feldweg lang, und plötzlich macht es direkt vor mir. So, und ich gucke runter und mich gucken drei Fuchswelpen an.
Oh,
so. Ja. Oh, ja, genau. So, da dürfte ich auch ungefähr geguckt haben.
Ja.
Und dann habe ich mich schnell drei Fotos gemacht und habe mich zurückgezogen, mhm, und habe mich dann quasi ins Feld gelegt. Und die Füchse, die sich dann halt auch zurückgezogen hatten erstmal, sind dann wieder rausgekommen. Und dann ist der erste raus und direkt irgendwie den Feldweg runter und hat mich gar nicht gesehen. Und dann kamen auch seine Geschwisterchen.
Ja.
Und dann haben die quasi das Klicken der Kamera gehört und dann in meine Richtung geguckt. Die hatten irgendwie noch ganz trübe Augen, weil die so klein waren. Und dann kamen immer mehr dazu, und irgendwann guckten dann mich fünf Fuchs Welpen an und haben quasi sich perfekt aufgereiht. Dann kam noch ein Sechster dazu, der dann zu seinem Geschwisterchen geguckt hat. Und da gibt es dann halt irgendwie zauberhafte Fotos von.
Oh,
und die haben dann da noch gespielt und haben da irgendwie ja, sich ihre Fähigkeiten erprobt, gekämpft
und
ähnliches. Und dann irgendwann rief eine Krähe und fünf Fuchswelpen pesen sofort in den Bau und einer bleibt liegen, schläft. So, irgendwann kam dann sein Geschwisterchen wieder raus, hat das angestupst, so, ja. Das andere wacht auf, steht auf, taumelt total verschlafen, auch in den Bau.
Yeah,
und dann habe ich mich irgendwie die Chance genutzt und habe mich zurückgezogen. Yeah. Und es war natürlich total großartig.
Ja, Mensch. Ja. Hallo, Gefahr, komm mal wieder rein.
Ja, genau.
Yeah,
ja, das war auf jeden Fall so ein super schöner Naturmoment. Ja.
Okay. Wenn du dich in ein Tier oder in eine Pflanze verwandeln könntest, was wäre das?
Ein Dachs auf jeden Fall.
Ein Dachs?
Ja, weil ich will unbedingt mal wissen, wie es in so einem Dachsbau aussieht. Ja, also ich fotografiere die Biester ständig und ich liebe die einfach abgöttisch so. Die sind total großartig, so die Interaktionen, die zeigen, das Sozialverhalten. Dann sehen sie halt auch einfach super knuffig aus. Und aber ich weiß halt nicht, wie die wohnen.
Ja.
So.
Ja.
Und dann, warum verlässt welcher Dachs wann, aus welchem Eingang den Bau? Und all solche Fragen, irgendwie, die sich dann so stellen, irgendwie, die würde ich halt super gerne beantworten.
Okay. Und dann könntest du quasi inkognito
den Bau ausspionieren.
Rein. Ja, genau. Einmal rein. Und gucken, wie das Leben da drin denn so ist.
Ja,
was magst du sonst noch an den Interaktionen oder was sind da für spezielle Verhaltensweisen?
Ja, also die Jungen, die spielen einfach total gerne. So, die ärgern sich und die können sogar ein bisschen klettern und sie machen super witzige Geräusche, die kichern fast so, ich sag jetzt mal vergleichsweise, wie eine Hyäne oder sowas halt,
was
man sich eigentlich nicht vorstellen könnte.
Ja, okay.
Und dann sind es, die kuscheln ganz viel, die kratzen sich gegenseitig irgendwie, also so die haben ganz viel so soziale Interaktion, um den Zusammenhalt zu steigern. Und das, das finde ich irgendwie einfach schön, das zu beobachten. Und da kann ich mich gut mit verbinden. Das finde ich einfach sympathisches Verhalten.
Ja. Eiko, wenn man noch mehr über dich erfahren möchte, wo muss man da nachschauen, um Informationen zu bekommen?
Genau, also ich habe eine Homepage, www.sogdolak.de. Mhm. Auf der findet man mehr Informationen über mich. Da gibt es dann auch Links zu dem Kamerafallenprojekt, zu meinen Social Media Aktivitäten, insbesondere bei Instagram bin ich da aktiv.
Mhm.
Und auch wenn ich da gerade so eine kleine Auszeit mache, weil es mir manchmal ein bisschen so anstrengend ist. Und ich,
wie lange geht die Auszeit noch? Ist das geplant? Oder?
Nee, ist es nicht. Also ich gucke da regelmäßig rein, einfach um Nachrichten zu beantworten und so, aber dieser quasi dem Druck der sozialen Medien habe ich gerade keine Lust, mich dem sozusagen hinzugeben und da regelmäßig irgendwie Inhalte zu posten, damit irgendwie der Algorithmus meine Bilder auch zeigt und so. Das ist ziemlich furchtbar. Und aber ich denke mal, dass ich halt jetzt dann von der nächsten Reise wieder auch ein paar Inhalte dann da irgendwie teilen möchte.
Ja,
so, weil ist halt das ist halt schon auch was Besonderes. Und immer zu den Kamerafallen, wenn ich die warte oder so, da gibt es immer ein bisschen Behind-the-Scenes-Material dann zu sehen auch und so, auch wenn ich halt dann im Moment nicht regelmäßig poste, sondern mehr so, wie es mir Spaß macht halt gerade. Also ich bin jetzt auch nicht komplett inaktiv, nur hab halt beschlossen, mir da den Druck zu nehmen.
Okay. Gibt es einen Instagram-Kanal, den du noch empfehlen kannst, wo du regelmäßig mal reinschaust?
Ja, Moment. Gute Frage. Es arbeitet.
Ja,
Kannst du die Frage spezifizieren? Was für Inhalte möchtest du gerne sehen?
Ja, na okay. Gibt es einen anderen? Oh, sorry. Gibt es einen anderen Naturfotografie-Kollegen oder eine Kollegin, wo du meinst, Mensch, da sollte man auch gerne mal reinschauen?
Okay. Ja, das hilft schon. Ist aber immer noch so vielschichtig. Da kann ich. Ja, also natürlich einmal mein Kollege vom, ich bin ja auch von der Podcast-Konkurrenz quasi.
Ah ja, stimmt, genau. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Richtig, ja, genau. Ich mache ja den Wildtierfotografie-Podcast mit dem Pascal Knauf zusammen.
Ja.
Und natürlich empfehle ich da auch mal bei dem vorbeizugucken. Dann gibt es halt der Fabian Mühlberger, den kann ich immer empfehlen. Der macht viel auch so, also der ist Herpetologe, also das heißt, der kümmert sich um alles, was kreucht und fleucht, insbesondere in Deutschland, also Amphibien und Reptilien. Und der ist aber auch international unterwegs, kommt aus Göttingen und sonst natürlich auch der Max Käsberger, der mit dem ich ja das Wildes Nachtleben Projekt gemacht habe. Der ist auch noch als mittlerweile mehr Naturfilmer unterwegs. Aha. Und bringt da regelmäßig Inhalte. Genau, also das sind so die quasi, ja, also so die befreundeten Fotografen, die ich da an der Stelle gerne mal nennen möchte. Ja, und ja. Ansonsten gibt es natürlich noch viel mehr, nur da es fallen mir so viel ein, dass mir nichts dazu einfällt, so ungefähr, weil die Gedanken so.
Aber das waren ja schon ein paar. Ja. Ne? Und wir werden die einzelnen Kanäle werden wir auch verlinken. Ne? Und dann können unsere Zuhörerinnen da halt auch mal reinschauen. Alko, das hat total viel Spaß gemacht und es war total spannend und total gute Informationen. Ja, ich wünsche dir viel Glück auf deinem weiteren Weg und danke dir ganz, ganz herzlich.
Ja, danke. Vielen Dank auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten ja auch echt Glück, dass wir so eine gute Stimmung hier noch irgendwie hatten.
Ja.
Und nächstes Mal, wenn ich mal wieder ein Foto bekomme von der Kamerafalle, bei der wir jetzt waren gerade, dann sage ich dir Bescheid. Beziehungsweise wir können ja vielleicht einfach auch ein paar Bilder, die ich mit der Kamerafalle gemacht habe, da mal verlinken mit.
Ja, wäre ich super dankbar für.
Ja,
ne? Weil dann können alle, die sich das jetzt anhören, können sich auch noch mehr darunter vorstellen. Genau. Eiko, vielen Dank. Tschüss, mach's gut.
Ciao, mach's gut.
Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Auf unserem Instagram-Kanal Podcast Naturzwitschern habe ich euch einige von Eikos Aufnahmen online gestellt. Schaut ruhig mal rein, sie sind echt klasse. Anmerkungen und Tipps zum Podcast könnt ihr auch gerne an die E-Mail-Adresse kontakt@naturzwitschern.de senden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst es euch gut gehen und viel Spaß in der Natur.